Das Reich Gottes, also Königreich, ist heute das Thema, das letzte in dieser Reihe. Seine Braut in dieser Welt mit dem Kopf im Himmel und den Füßen im Dreck. Und wenn wir über Königreich Gottes reden, das ist ja ein Begriff, der in der Bibel vielfach vorkommt, im Neuen Testament. Wir werden es nachher gleich noch sehen. Also wenn wir darüber reden, dann würde ich das nicht gleichsetzen mit dem Begriff der Gemeinde und der Kirche. Wir haben ja letzte Woche das Thema Kirche gehabt, also wo kommen die ganzen Kirchen her, haben wir uns angeschaut und einfach den Begriff der Gemeinde nochmal ein bisschen abgesteckt. Aber wenn wir über Gemeinde und Kirche reden, dann denke ich, ist es wichtig, den Begriff des Reiches Gottes zu verstehen, aber auch zu verstehen, dass es nicht unbedingt identisch sein muss. Im Idealfall natürlich ja, aber das Reich Gottes ist oft größer als das, was wir in organisierter, strukturierter, institutionalisierter Form vorfinden. Der Begriff ist kein Synonym für Gemeinde oder Kirche, sondern es ist der Rahmen, in dem Gemeinde und Kirche im Idealfall stattfindet, nämlich auf dem Boden des Reiches Gottes. Das Reich Gottes, also der Begriff in der Bibel, Basileia Toutiou, das Königreich Gottes. Basileia, das ist die Königsherrschaft, das Königreich Gottes, wo Gott als König regiert. Das heißt, wenn wir über das Reich Gottes reden, reden wir über den Bereich, wo Gott unmittelbar regiert, wo er Einfluss nimmt, wo er als König anerkannt ist, wo Menschen sind, die ihn als König anerkennen in dem, was er tut, was er will und was er macht. Das passiert natürlich vorrangig in der Gemeinde. Das passiert natürlich vorrangig da, wo Gläubige zusammenkommen. Aber es erschöpft sich damit nicht. Es kann auch im Umfeld einzelner Menschen geschehen und es kann unter Umständen auch vielleicht an Orten geschehen, wo Gemeinde und einzelne Christen noch nicht mal vorhanden sind. Aber Gott fängt schon mal an. Also da gibt es immer wieder beeindruckende Geschichten, auch an Orten, wo es überhaupt keine Gemeinden gibt, aber das Reich Gottes sich offenbar in irgendeiner Form schon ausbreitet und wo Gott die Herrschaft übernimmt. Und so, wie wir als einzelne Christen vielleicht manchmal auch einen Mangel an Reich Gottes in uns haben können, in dem, wie wir denken, wie wir handeln, in dem, was uns antreibt und ausmacht, da ist ja manchmal ein Mangel an Reich Gottes festzustellen. Genauso kann es natürlich auch Gemeinden gehen. Dass Gemeinden und Kirchen auch daran mangeln, dass Gottes Herrschaft sich noch mehr ausbreiten möchte und wir dem Ganzen aber im Wege stehen. Und so wie es uns geht, geht es natürlich auch der Gemeinschaft der Christen. Wir sind also nicht identisch mit dem Reich Gottes und die Kirchen sind es auch nicht unbedingt. Aber selbstverständlich wird sich das Reich Gottes in uns und auch in unseren Kirchen manifestieren, sofern wir es zulassen, sofern wir das suchen. Ich sehe das Reich Gottes somit nicht als einfach einen anderen Begriff für Kirche oder für Gemeinde, sondern als das Element, in dem sich Kirche befindet und ausbreitet im Idealfall. Dass das Reich Gottes natürlich in der Kirche Raum gewinnt. Das Reich Gottes, das wird im Neuen Testament ganz unterschiedlich benannt. Wir haben dort den Begriff das Reich der Himmel, Reich Christi, also das Reich des Christus, Reich seines Sohnes, Reich des Vaters, sein Reich, Reich des Herrn und natürlich Reich Gottes. Und das sind Begriffe, die meinen im Grunde alle irgendwie dasselbe. Also es gibt auch Texte, da werden mehrere dieser Begriffe synonym verwendet. Es bezieht sich im Grunde einfach auf eine andere Welt, nämlich die Welt Gottes, die in unsere Welt hereinbricht. Und gleichzeitig bezieht sie es eben auf das, was hier auf unserer Welt geschieht. Es geht teilweise um die zukünftige Welt, teilweise um das, was hier bei uns geschieht. Also mal zwei Texte gegenübergestellt. Johannes 18, Vers 36. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Also das Königreich Gottes ist etwas Außerirdisches, kann man sagen. Das ist was, was nicht dieser Welt hier entspricht. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, sagt Jesus, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Deswegen hat er nicht gekämpft mit menschlichen Mitteln. Wir werden das gleich noch sehen. Also, das Reich Gottes ist von einer anderen Welt, von einer anderen Art Und gleichzeitig aber, ihr lest es hier, Lukas 17, Vers 21, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also mitten unter uns, wo wir gerade sind, wo wir uns befinden, hier auf dieser Welt. Nicht von dieser Welt und trotzdem von dieser Welt. Außerdem wird der Begriff verwendet einmal für die zukünftige Himmelswelt, die zukünftige Welt, die Gott schaffen wird, und gleichzeitig aber für das, was Gott jetzt gerade hier in der Gegenwart tut. Also so dieser Gedanke, das Reich Gottes ist jetzt schon da, aber irgendwie auch noch nicht. Es wird in seiner ganzen Kraft noch kommen, in vollkommener Weise, und trotzdem ist jetzt schon was da vom Reich Gottes. Also was gilt? Wie kann man sich das Reich Gottes vorstellen? Wie kommen Himmel und Erde zusammen? Und das ist eigentlich das, worum es bei diesem Begriff geht. Das Reich Gottes, das Königreich Gottes, ist der Ort, kann man sagen, die Momente und die Orte auf dieser Welt, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Wo seine Welt in unsere Welt hineinkommt. Das Reich Gottes, was sich unter uns Menschen ausbreitet. Ich will es uns zunächst mal das Prinzip von Leuten erklären lassen, die das besser können als ich. Ich will einen kurzen Videoclip einspielen, wo dieser Zusammenhang zwischen Himmel und Erde und Reich Gottes wunderbar erklärt wird, wie es besser nicht könnte. Wer sich diese Audioaufnahme dann anhört im Nachhinein, der kann dazu das Video anschauen. Himmel und Erde heißt das auf der Seite dasbibelprojekt.de. Und das geht jetzt 5 Minuten ungefähr. Und ich will es euch zeigen, weil mehr habe ich euch auch nicht zu sagen, als das, was hier in dem Video gezeigt wird. Und ich hoffe, ihr versteht alles.
Die Bibel gebraucht die Begriffe Himmel und Erde, um von 2 Dimensionen zu sprechen. Gottes Welt und unsere Welt.
Okay, unsere Welt kenne ich sehr gut. Es gibt Bäume, Flüsse, Berge. Aber mein Verständnis von Gottes Welt ist ein bisschen undeutlich.
Was wir in der Bibel dazu finden, sind Bilder, die versuchen, uns Gottes Welt näher zu bringen, die für uns sonst eigentlich unvorstellbar ist.
Es sind also 2 ganz unterschiedliche Welten.
Ja, sie sind schon von ihrer Natur her sehr unterschiedlich. Aber was wirklich interessant ist, in der Bibel sind es nicht immer getrennte Welten. Stell dir Himmel und Erde also eher als 2 Dimensionen vor, die an ein und demselben Ort ineinander greifen können.
Wir reden oft davon, dass man in den Himmel kommt, wenn man stirbt, aber dass Himmel und Erde sich überlappen, habe ich noch nie gehört.
Was ziemlich verrückt ist, denn die biblische Geschichte dreht sich genau darum, die Vereinigung von Himmel und Erde. Wie beide einmal völlig vereint waren, dann aber getrennt wurden und wie Gott sie jetzt wieder vereinen will.
Gehen wir nochmal zurück zum Anfang, als Himmel und Erde noch völlig vereint waren.
Ganz am Anfang der Bibel wird der Garten Eden nämlich so beschrieben. Es ist ein Ort, wo Gott zusammen mit den Menschen in perfekter Harmonie wohnt, ohne Trennung. Die Menschen gestalten diese Welt als Gottes Partner, damit die Welt aufblüht und wunderschön wird.
Aber wir Menschen hatten unsere eigenen Vorstellungen. Wir wollten Gott lieber draußen haben und eine Welt ohne ihn erschaffen.
Ja, und so haben wir jetzt 2 getrennte Welten. Die Bibel gebraucht viele verschiedene Begriffe und Ausdrücke, um diese Welten zu beschreiben und klar zu unterscheiden.
Du hast vorhin gesagt, dass die Welten trotzdem ineinander greifen können. Erklär mal, wie das geht.
Dafür müssen wir jetzt über Tempel reden. Denn in der biblischen Welt erfährt man Gottes Gegenwart, indem man einen Tempel betritt. Hier treffen Himmel und Erde aufeinander.
In der Bibel werden 2 Arten von Tempeln beschrieben. Der eine ist die Stiftshütte, mehr oder weniger ein Zelt, das Mose aufgestellt hat. Und der andere Tempel ist ein beeindruckendes Gebäude, das Salomo baute.
Diese Tempel wurden mit Obstbäumen, Blumen und Engelsstatuen geschmückt und mit Gold und Juwelen dekoriert. All das wurde so gestaltet, um einem das Gefühl zu geben, zurück im Garten Eden zu sein. In der Mitte des Tempels gab es den Bereich, der das Allerheiligste genannt wurde. Man könnte ihn den Hotspot von Gottes Gegenwart nennen.
Wir können dort also wieder ganz nah zu Gott kommen.
Nicht so schnell, denn mit dem Tempel kommt auch ein Problem. Gottes Bereich ist gefüllt von seiner Gegenwart, also auch mit Güte, Recht und Schönheit. Aber der menschliche Bereich ist voll von Sünde, Unrecht und allen hässlichen Folgen.
Aber wie können sich diese Bereiche überschneiden, wenn sie wegen ihrer Unterschiede so im Konflikt stehen?
Die Lösung lautet, durch Tieropfer.
Das klingt ja schräg. Was haben denn Tieropfer damit zu tun?
Man könnte die Idee von Tieropfern so beschreiben. Wenn das Tier stirbt, ist es so, als würde es die Sünde aufsaugen und so einen sauberen Bereich hinterlassen. Dort haben wir die Freiheit, in den Tempel zu gehen, um in Gottes Gegenwart zu sein.
Gut, wenn ich Israelit in Jerusalem bin, wäre es also möglich, in Gottes Gegenwart zu sein. Aber du hast gesagt, in der Bibel geht es um die Wiedervereinigung von Himmel und Erde, oder?
Stimmt. Liest man die Geschichte dann weiter, begegnet man im Neuen Testament Jesus. Im Evangelium von Johannes wird behauptet, dass Gott in Jesus Mensch wurde, um unter uns zu wohnen. Das Wort wohnen ist hier sehr auffällig. Wörtlich bedeutet es, dass er seine Stiftshütte bei uns aufstellt. Johannes will damit sagen, dass Jesus selbst ein Tempel ist. Er ist der Ort, wo sich Himmel und Erde überschneiden.
Interessanterweise bleibt Jesus nicht an diesem sicheren und sauberen Ort. Er zieht durch die Gegend und verbringt Zeit mit Sündern, heilt Menschen von Krankheiten und vergibt ihnen ihre Sünden.
Im Grunde schafft er kleine Himmelsbereiche, wo Menschen in Gottes Gegenwart sein können und das mitten in einer Welt voller Sünde und Tod.
Außerdem erzählt er überall davon, dass das Reich des Himmels nah ist.
Und er sagt seinen Jüngern, sie sollen regelmäßig beten, dass Gottes Reich kommen und sein Wille geschehen soll. Wie im Himmel, so auf Erden.
Viele fühlen sich jedoch von Jesus bedroht, sodass sie ihn töten. Der Plan, Himmel und Erde zu vereinen, scheint gescheitert zu sein.
Allerdings sollten wir da zurück zu einer Szene springen, wo Johannes der Täufer über Jesus sagt, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt.
Jesus wird also nicht nur als der Tempel vorgestellt, sondern genauso auch als das Opfer im Tempel.
Genau. Das Kreuz ist also der Ort, an dem Jesus die Sünde aufsaugt, um einen reinen Ort zu schaffen, der nicht wie bei den Tieropfern räumlich begrenzt ist. Das Opfer von Jesus hat die Kraft, sich immer weiter auszubreiten und Himmel und Erde immer mehr zu vereinen.
Das klingt genial, aber eine Frage habe ich doch noch. Was passiert, wenn ich sterbe? Ziehe ich dann nicht in die himmlische Welt um und bin bei Jesus?
Ja, im Neuen Testament steht an einigen Stellen, dass Christen nach ihrem Tod bei Jesus im Himmel sein werden. Aber das ist nicht der Schwerpunkt der Bibel. Es geht vielmehr darum, dass Himmel und Erde durch Jesus vereint werden und komplett ineinander greifen. Nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt. Im Buch der Offenbarung wird uns jetzt dieses wunderschöne Bild vom Garten Eden in Form einer Stadt präsentiert. Diese Stadt schließt die Zeit von Sünde und Tod ab, indem die ganze Weltgeschichte Erlösung und eine Neuschöpfung erlebt. Und dann werden Gottes Welt und unsere Welt wieder vollständig vereint sein.
Ja, das kann man doch nochmal besser fassen, wenn man es sieht, wenn man es vor Augen hat. Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das ist genau das, was wir versucht haben hier zu verstehen. Wie sieht das Reich Gottes aus? Woran erkennt man das, wenn es denn mitten unter uns ist? Wie kann man es wiedererkennen? Wie stellt man fest, dass wir es vor Augen haben? Schon im Alten Testament haben ja die Leute darauf gewartet, dass das Reich Gottes anbricht und das war ganz stark mit der Erwartung des Messias verbunden. Dass der Messias kommen wird und sein Reich aufrichten wird. Er kommt als Retter und als König. Und als Jesus dann angefangen hat, seinen öffentlichen Dienst auszuführen, als er dann losgelegt hat, dann kommt es zu einer Situation, wo Johannes der Täufer im Gefängnis ist und seine Jünger losschickt und sagt, fragt mal Jesus, ist er derjenige, auf den wir warten? Ist er es wirklich? Also ist das Reich Gottes jetzt wirklich da? Und an dieser Stelle beantwortet Jesus eigentlich die Frage zum Teil, woran erkennen wir, dass das Reich Gottes da ist? Matthäus 11, Abvers 3 bis 6. Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehend. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Und Tote werden auferweckt. Und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Also wenn wir fragen, woran erkennen wir, dass das Reich Gottes da ist? Diese Frage hat Johannes indirekt gestellt und er hat das als Antwort bekommen. Also schaut doch hin, was passiert. Da, wo diese Dinge geschehen, kann man davon ausgehen, dass das Reich Gottes da ist. Das ist das, was vom Messias angekündigt wurde, schon im Alten Testament. Und Jesus zitiert hier diesen alten Text und sagt, das ist das, was vor unseren Augen jetzt gerade geschieht. Also das Reich Gottes ist da. Äußere Beweise, dass sein Reich um uns herum wirksam wird. Jesus ergänzt das noch an einer anderen Stelle Ein Kapitel später, da sagt er, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Also äußere Merkmale, woran man erkennt, dass das Reich Gottes da ist. Heilung, Totenauferweckung, Befreiung und das Evangelium für die Armen. Das sind also erstmal äußere Erkennungszeichen. Übrigens, das war nicht die einzige Antwort, die Jesus auf so eine Frage gegeben hat, sondern das war die Antwort an Johannes. An jemanden, der zutiefst gläubig war und der ihm schon vertraut hat, der ja, wir haben das im Video gesehen, schon vorher prophezeit hat und gesagt hat, das ist das Lamm Gottes. Also er wusste es eigentlich schon. Und dann kommt so eine Situation, wo er im Gefängnis ist und ich weiß nicht, ob so ein Stück weit Zweifel aufgekommen sind. Auf jeden Fall war er aber jemand, der ein tief geistlicher Mann war und der Jesus im Grunde vertraut hat. Und Jesus sagt ihm, das Reich Gottes siehst du doch. Das, was ich tue, ist mein Reich. Aber den Pharisäern und Schriftgelehrten zum Beispiel hat er eine ganz andere Antwort gegeben auf die Frage, wie sein Reich aussieht. Die haben indirekt dieselbe Frage gestellt. Er hat ihnen eine andere Antwort gegeben, die schauen wir uns gleich an. Daran merkt man schon mal, dass das Reich Gottes unterschiedliche Dimensionen hat. Es ist nicht nur das, aber es ist auch das. Und man könnte auch umgekehrt sagen, wenn das geschieht, na dann weiß man, dass das Reich Gottes da ist. Aber es ist nicht nur das. Und was man auch merkt, Gott erklärt jedem das Reich, also sein Reich, mit den Worten und Argumenten, die er verstehen kann. Und jetzt kommen nämlich die Pharisäer und Schriftgelehrten und die wollen auch von Jesus wissen, wie das Reich Gottes kommt, wie es aussieht, wann es kommt. Und hier antwortet Jesus anders. Lukas 17, Abvers 20. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das ist spannend. Also die Endkonsequenz ist dieselbe bei beiden Antworten. Er sagt im Grunde, das Reich Gottes ist jetzt da. Es ist mitten unter euch. Bei Johannes sagt er, schau doch hin, du siehst ja, wie das Reich Gottes aussieht, wie es sich entfaltet. Und denen sagt er, und den Pharisäern und Schriftgelehrten sagt er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Das ist auch spannend, das scheint sich ja fast zu widersprechen hier. Er erklärt es hier ganz anders und er beantwortet damit wahrscheinlich auch eine tiefer liegende Frage der Pharisäer und Schriftgelehrten. Nämlich, das Reich Gottes hat keine in dem Sinne manifeste und sichtbare Gestalt, also man kann es nicht auf eine bestimmte Organisation und Institution oder Bewegung oder auf einen einzelnen Rabbi reduzieren. Also dass man jetzt sagen könnte, die pharisäische Bewegung, da erkennen wir das Reich Gottes, oder bei diesem Rabbi oder bei jenem Rabbi, sondern das Reich Gottes ist nicht identisch mit irgendeiner Körperschaft oder Institution, die man vor Augen haben kann, die man beobachten kann, die man analysieren kann und beschreiben kann. Man kann in den Kirchen zwar das Reich Gottes finden, aber das Reich Gottes erschöpft sich nicht mit irgendeiner bestimmten Körperschaft oder Institution. Es ist nicht so, dass man es einfach beobachten kann. Wir haben letzte Woche über Kirche geredet, das kann man sehr gut beobachten und analysieren, aber das Reich Gottes lässt sich in dieser Form nicht fassen. Sondern es geht darüber weit hinaus. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, aber nicht so, dass man es vorzeigen oder vorführen könnte. Und wir werden gleich später noch sehen, dass Jesus selber sagt, es ist ein Geheimnis, das Reich Gottes. Und wir merken hier, das Reich Gottes ist einfach mal eine andere Dimension als das, was man so analytisch erfassen kann mit unseren menschlichen Augen. Es entzieht sich unserer Analyse und unserer Bewertung in gewisser Weise. Das trifft im Übrigen ja auch auf die Wunder Jesu zu. Also das, was er Johannes als Antwort gibt, wäre eine Antwort gewesen, die die Pharisäer gar nicht überzeugt hätte. Nicht mal die Totenauferweckung von Lazarus hat gereicht, damit diese Leute überzeugt waren vom Reich Gottes. Das war eine Antwort, die hat jemand wie Johannes verstanden, der eine geistliche Tiefe hatte, der von Glauben erfüllt war und der das geglaubt hat, was Jesus getan hat. Für ihn war das eine Antwort, zu sehen, was für Wunder geschehen. Und wie das Evangelium den Armen gepredigt wird und wie sich eins zu eins alles erfüllt, was die Propheten vorhergesagt haben. Aber für die Pharisäer wäre das keine überzeugende Antwort gewesen, sondern die haben in Kategorien gedacht, die Jesus völlig aushebelt und sagt, das Reich Gottes kommt eben nicht so, dass ihr es bewerten könnt und dass ihr es einfach so einordnen könnt, sondern es ist größer als das, was ihr denkt und was ihr mit euren menschlichen Augen seht. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, trotz allem. Aber es ist denen verborgen, die nicht, so wie Paulus das sagt im Epheserbrief, die nicht erleuchtete Augen des Herzens haben. Also das Reich Gottes entzieht sich einem Menschen, der einfach nur mit menschlichen Sinnen und menschlichen Bewertungsmaßstäben die Dinge erklärt und beobachtet, sondern es hat eine tiefere, eine geistliche Dimension, die man eigentlich nur im Geist wirklich erkennen und erfassen und verstehen kann. So jemand wie Johannes, der konnte es erfassen. Solche wie die Pharisäer in dem Moment noch nicht. Es ist wie eine andere Dimension, die parallel zum Sichtbaren dieser Welt zu finden ist, so wie das in diesem Video eindrucksvoll zu sehen war. Das Reich Gottes spielt sich gar nicht vorrangig in den äußeren Erscheinungsformen ab, auch nicht in Wundern oder so. Obwohl Wunder in dieser Form ohne Reich Gottes gar nicht gehen, das ist eine Form des Reiches Gottes, aber das Reich Gottes erschöpft sich nicht in dem, was man mit menschlichen Augen sehen kann. Paulus sagt das in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also nicht das, was man irgendwie mit Händen anfassen kann und sich in den Mund stecken kann und alles, was so natürlicherweise ist, sondern er sagt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und hier merken wir, dass Paulus sagt, das Reich Gottes ist im Grunde was Inneres. Zuallererst. Das Reich Gottes erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist und was greifbar ist, sondern das Reich Gottes entfaltet seine Kraft vor allem im inneren Erleben der Gegenwart Gottes. Dort beginnt das Reich Gottes auf dieser Welt. Durch Friede, durch Gerechtigkeit, durch Freude im Heiligen Geist. Da geht's los. Deswegen ist das Reich Gottes auch ein Reich im Gegensatz zu allen anderen Reichen dieser Welt. Es ist ein Reich, das nicht erschüttert werden kann, weil es nicht einfach mit menschlichen Mitteln aufgehalten, platt gemacht und geschädigt werden kann, sondern es ist ein Reich, was nicht von dieser Welt ist, was aber mitten in dieser Welt ist. Und im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 27 lesen wir, oder Vers 28, deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Das, was vom Reich Gottes in unser Leben kommt, das sind die Anteile in unserem Leben, die nicht so einfach erschüttert werden können. Auch wenn äußere Umstände schwierig sind, auch wenn Krisen sind und manches zerbricht, aber der Friede Gottes, wie es an einer Stelle heißt, der höher ist als alle Vernunft. Also das ist ein Friede, der eben nicht mit menschlichen Maßstäben erfasst werden kann, sondern der ist unerschütterlich, wenn er von Gott in uns hineingelegt ist. Was auch immer in unserem Leben erschüttert wird, die Anteile, die von Gott sind in unserem Leben, die von seinem Reich sind, die können nicht einfach erschüttert werden, solange wir an ihn festhalten. Gottes Gerechtigkeit, sein Friede, seine Freude, die können uns tragen, selbst wenn viele andere Bereiche unseres Lebens massiv erschüttert werden. Wir haben gehört, dass das Reich Gottes nicht im Sichtbaren nach menschlichen Kriterien erkannt und bewertet werden kann, sondern es hat eine andere, eine geistliche Dimension. Und das mitten unter uns. Das auch mitten in uns, im besten Falle. Deswegen wird als Gegensatz zum Reich Gottes, also wenn es das Reich Gottes gibt, dann muss es ja auch die Abwesenheit des Reiches Gottes geben. Und der Gegensatz zum Reich Gottes wird nicht etwa genannt, zum Beispiel das Reich der Politik oder das Reich der Wirtschaft, das Reich der Unterhaltungsindustrie oder irgendwelche anderen Gesellschaftsbereiche. Es wird auch nicht genannt das Reich der lauen Christen oder das Reich irgendeiner bestimmten christlichen Bewegung oder so, sondern die Grenzen seines Reiches, die verlaufen nicht an den Grenzen bestimmter Gesellschaftsbereiche, an den Grenzen bestimmter Kirchen und Konfessionen oder geistlicher Bewegungen, sondern sie verlaufen oft mitten hindurch. Sein Reich ist eben nicht identisch. Die Grenzen seines Reiches sind nicht unbedingt die Grenzen unserer organisierten Körperschaften oder Gesellschaftsbereiche, die wir haben, sondern sein Reich, die Grenzen seines Reiches verlaufen manchmal mitten hindurch. Das sehen wir auch beim Volk Israel. Das sehen wir auch in der neutestamentlichen Gemeinde, wenn wir lesen, was Paulus den Gemeinden so schreibt. Zum Beispiel auch die Sendschreiben, die Johannes an die Gemeinden dann weitergibt, an die 7 Gemeinden. Da sehen wir, wie Reich Gottes in den Gemeinden ist, aber eben auch die Abwesenheit des Reiches Gottes in denselben Gemeinden. Die Linie läuft mitten hindurch. Sein Reich hat viel mit Gesinnung und innerem Wesen zu tun, denn es ist ein geistliches Reich. Deswegen ist die Abwesenheit seines Reiches, er kann nicht einfach so beschrieben und erfasst werden durch irgendwelche Institutionen, sondern es wird in der Bibel benannt als das Reich der Finsternis. Und das ist auch ein Begriff, der, also Finsternis, also das ist die Abwesenheit von Licht, das ist da, wo das Böse sich breit macht. Und das kann genauso stattfinden in der Gemeinde Jesu, wie auch an jedem anderen Ort, genauso wie in unserem eigenen Herzen. Kolosser 1, Vers 13, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes der Liebe, also das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das sind wie zwei unterschiedliche Orte auf dieser Welt, die sich in einem Herzen befinden können, in einer Gemeinde, in einer Stadt, in den unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Und diese beiden Reiche, die unterscheiden sich nicht aufgrund ihres äußeren Aussehens im ersten Moment, sondern aufgrund ihres zutiefst eigenen Wesens. Die inneren Eigenschaften dieses Reiches Gottes sind völlig anders. Die Ausrichtung, die Triebkraft, sage ich mal, die Perspektive ist eine völlig andere als beim Reich der Finsternis. Und hier will ich euch einen längeren Text nochmal sagen. Das ist eine Situation, wo Jesus konfrontiert wird mit einer Bitte von einer Mutter, nämlich die Mutter von seinen zwei Jüngern Jakobus und Johannes. Und sie bittet etwas in Bezug auf sein Reich und Jesus erklärt ihnen, wie sein Reich wirklich funktioniert. Wir lesen das in Matthäus 20, ab Vers 20. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, bestimme, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in deinem Reich. Jesus aber antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm, wir können es. Also sehr selbstbewusste Jünger, muss man sagen. Und dann überraschenderweise Jesus antwortet, er spricht zu ihnen, mein Kelch werdet ihr zwar trinken, also ja, gut, ihr werdet den Kelch zwar tatsächlich trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Und als die 10 es hörten, also die anderen restlichen Jünger, wurden sie ärgerlich über die zwei Brüder. Jesus aber rief sie heran und sprach. Und jetzt klärt er auf über sein Reich, über das Wesen seines Reiches. Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich will den Text noch ergänzen mit einem zweiten, Johannes 18, Vers 33. Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Also Jesus ist König, es ist sein Königreich, aber die Art und Weise, wie er mit seinem Volk, mit seinen Anhängern umgeht, ist tiefgreifend anders als alle hierarchischen Modelle dieser Welt, als alle Reiche dieser Welt. Er kommt mit dienendem Herzen. Und das ist eine der Grundwesenseigenschaften seines Reiches, zu dienen, sich hinzugeben und nicht zu herrschen und zu unterjochen und zu dominieren. Es gibt hier in diesem Matthäus-Text, den wir mit den mit den Söhnen und der Mutter, die da, was wir gerade gelesen haben, da gibt es immer wieder ein Stichwort und das ist das Stichwort wollen. Also, ihr habt es hier nochmal, da heißt es zum Beispiel, Jesus fragt am Anfang die Mutter, was willst du? Die Frage ist, was willst du von mir? Oder dann später sagt Jesus, wer groß sein will oder wer der Erste sein will, der wird dienen. Der wird Sklave sein von den anderen. Also ein Kernelement des Reiches Gottes in uns, in unserem Leben, ist immer die Frage, was wir wollen, wohin wir wollen, was uns antreibt. Wo wollen wir hin? Was zieht uns an? Wonach sehen wir uns? Welche Gesinnung ist in uns? Wohin zieht unser Herz? An dieser Frage wird sich sehr viel entscheiden, ob das Reich Gottes in unserem Leben sichtbar werden wird oder nicht. Das Reich Gottes hat viel mit dem zu tun, dass unsere eigenen Wünsche und Sehnsüchte abgeglichen werden mit den Wünschen und Sehnsüchten Gottes. Dass seine Gedanken und seine Ziele und seine Wünsche mehr und mehr zu unseren Wünschen und zu unserer Perspektive werden. Deswegen kommt das Reich Gottes auch vor allem da zur Geltung, wo es gewollt wird und wo es gesucht wird. Das Reich Gottes, das fällt nicht einfach vom Himmel runter mit einem Mal und es erwischt irgendjemanden, der gar nicht damit gerechnet hat, sondern das Reich Gottes, das kommt dort und es breitet sich dort aus, wo es gewünscht und gewollt ist. Das heißt, auf der anderen Seite, unser Wünschen, unser Wollen, unsere Sehnsüchte können Einfluss darauf haben, wie sehr das Reich Gottes in unser Leben hineinkommt und in unser Umfeld kommt. Denn nicht umsonst fordert Jesus seine Jünger dazu auf, immer wieder zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Der obere Text, Matthäus 6, Vers 20. Wir beten das so oft in den Gottesdiensten, aber suchen wir es auch von unserer inneren Gesinnung her, dass wir wirklich wollen und uns danach sehnen, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht in unserem Leben, in unserem Herzen, in unseren Gedanken und Sehnsüchten und Zukunftsplanungen und in dem, was wir tun, Tag für Tag, beten wir so von Herzen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir finden das eben hier auch, dieser zweite Text, als Aufforderung von Jesus, dass er sagt, in Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das Wort, was hier steht, trachten, Seteo, das heißt suchen, wünschen, begehren, verlangen, also dass man sich nach einer Sache regelrecht sehnt. Dass man wirklich was herbeisehnt, sich herbeiwünscht, dass man was sucht, was anfixiert. Und so wie wenn man mit dem Fernglas steht und was ganz Bestimmtes beobachten will und man richtet alles darauf aus, dass man das sehen kann. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Also sucht das Reich Gottes zuerst. Sucht und sehnt euch zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch dies alles hinzugefügt werden und natürlich wird auch das Reich Gottes in dem Maße in unserem Leben hinzugefügt werden, sage ich mal, wenn wir es suchen, wenn wir danach trachten, wenn wir danach Ausschau halten. Das Reich Gottes kommt vor allem da, wo es gewollt wird. Das können wir an vielen anderen Stellen auch beobachten in der Bibel, wenn es um die Gaben des Geistes geht, wo es heißt, strebt danach, sucht es. Wir finden das immer wieder, dass Jesus sagt, wer bittet, dem wird gegeben, wer anklopft, dem wird aufgetan, wer sucht, der wird finden. Oder im Jakobusbrief, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, weil ihr es nicht wollt, weil ihr es nicht sucht, deswegen habt ihr nicht. Und das ist eine Wesenseigenschaft des Reiches Gottes, dass es dort kommt, wo es gewollt wird. Gott fällt nie mit der Tür ins Haus, er zwingt uns sein Reich nicht auf und es wird auf dieser Welt vorrangig dort sich ausbreiten und dort sichtbar werden, wo es gewollt wird, wo es gesucht wird. Paulus redet auch in einem Brief, wo er noch einige Leute grüßt, redet er von bestimmten Leuten, wo er sagt, die sind Mitarbeiter am Reich Gottes. Da kann man sich fragen, wie sieht das aus, Mitarbeiter am Reich Gottes? Also schaffen wir das Reich Gottes oder was, indem wir mithelfen und das mit aufbauen? Man sagt ja manchmal so, wir bauen das Reich Gottes. Wir bauen mit am Reich Gottes. Für den einen oder anderen klingt das ein bisschen vermessen, aber so kann man es verstehen, dass man sagt, das Reich Gottes kommt dort, wo Menschen sind, die es wollen. Und die Interessen des Reiches Gottes vertreten. Und die Dinge des Reiches Gottes ersehnen in ihr Leben hinein. Und hier stoßen wir dann aber auch an ein großes Hindernis, was das Reich Gottes mit sich bringt für viele Menschen. Nämlich, das Reich Gottes erschließt sich uns Menschen eben nur, wenn wir diese innere suchende Haltung haben, wenn wir eigentlich eine innere Haltung der Bedürftigkeit haben. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir das Reich Gottes brauchen. Man wird immer nur das suchen, wo man der Überzeugung ist, dass man es braucht. Das heißt, das Reich Gottes, das kommt zu den Menschen, die eine Bedürftigkeit in sich tragen. Die einen Hunger haben nach dem Reich Gottes, nach den Dingen, die Gott geben will. Wir werden es nur wollen, wenn wir es brauchen. Wenn wir uns unserer Unzulänglichkeit und unseres Mangels bewusst sind. Und hier stoßen wir an einen entscheidenden Punkt, der mit dem Reich Gottes zu tun hat. Wir werden das Reich Gottes vorrangig erleben und ergreifen in einer Haltung, also ich sag mal in einem inneren Zustand des Mangels und der Bedürftigkeit. Wir lesen das in Matthäus 19, Vers 23 und auch in den anderen Evangelien bei Markus und Lukas. Da heißt es, Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Und die Jünger sind auch überrascht und können das schwer verdauen, was Jesus hier sagt. Und man kann sich auch fragen, was ist der Punkt? Ist das Reichsein an sich Sünde oder falsch? Dann wäre es überraschend, warum Gott auch im Alten Testament viele Leute mit Reichtum gesegnet hat. Also Abraham, auch Hiob dann später wieder, Salomo und manche andere auch, die waren mit Reichtum von Gott gesegnet. Also das Reichsein an sich kann auch nicht das Problem sein. Es könnte sein, dass man auch als Reicher den Zugang zum Reich Gottes findet. Aber das Problem scheint hier wahrscheinlich wieder in der Herzenshaltung zu liegen. Nämlich Reichtum bringt an sich in den meisten Fällen erstmal Sicherheit, Anerkennung mit sich und auch Unabhängigkeit von anderen. Wenn ich reich bin, bin ich weniger abhängig. Und genau diese Faktoren, die begünstigen es aber, dass man als Reicher sich eher selbst als König fühlt, als dass man sich dem eigentlichen König unterordnet. Reichtum macht es einfach schwerer an der Stelle, weil man weniger abhängig, weniger bedürftig und weniger in einem inneren Mangel lebt. Und genau diese Faktoren machen es aber schwer, das Reich Gottes zu finden. Und umgekehrt, das Reich Gottes ist leichter zu finden aus einer Herzenshaltung der Bedürftigkeit heraus, weil man dann das finden wird, was man von Herzen sucht. Das Königreich Gottes hat mit tiefer Abhängigkeit zu Gott zu tun. Er ist der König, deswegen ist es sein Königreich. Und ich werde sein Königreich nur erleben und um uns herum finden und in unserem Leben finden, wenn ich ihn als König anerkenne, wenn ich mich nicht zu sehr selbst als König fühle, sondern wenn ich mich seiner Herrschaft unterordnen kann in dem tiefen Bedürfnis, dass er meinen Mangel stillt und dass er mich schützt und dass er mich versorgt. Nur ein paar Texte noch, die haben viele von euch auch so im Kopf. Er erhob seine Augen zu seinen Jüngern, also Jesus, und sprach, glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Bergpredigt, ne? Selig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Aus Armut heraus ist es leichter offenbar, das Reich Gottes zu finden. Oder Jakobus 2, Vers 5. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Also Gott hat die Armen erwählt, die vor der Welt arm sind, damit sie das Reich Gottes erben. Alles, was dazu beiträgt, dass wir uns im Leben selbst wie ein König fühlen, das erschwert es uns, Gott als den allein wahren König anzuerkennen. Und alles, was wiederum dazu beiträgt, dass wir uns auf Jesus werfen, als denjenigen, der all unseren Hunger stillen kann, das wird uns in Berührung mit seinem Reich bringen. Und deswegen und nur deswegen steht in der Bibel so oft drin, dass Krisen und Konflikte und Hindernisse was Gutes sein sind. weil es uns dazu führt, dass wir uns in eine tiefe Abhängigkeit zu Jesus begeben und dass wir von ihm erwarten, dass er unseren Hunger stillt. In Krisensituationen ist es manchmal leichter, das Reich Gottes zu finden, als in den Situationen, wo es uns gut geht. Es geht hier nicht um einen physischen Hunger nach irgendwas, sondern es geht um den Hunger unseres Herzens. Wir haben das vorhin schon gehört, das Reich Gottes ist nicht in Essen und Trinken oder so, sondern die Dinge, nach denen sich unser Herz sehnt, nämlich Friede, Freude, Gerechtigkeit. Ich will noch einen Text hier mit euch lesen, Matthäus 21, ab Vers 31. Jesus spricht zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Das ist schockierend für einen frommen Menschen der damaligen Zeit. Ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes, denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Das sind harte Texte für die Gläubigen von damals und natürlich auch für heute. Das Ding ist halt, man liest es so, also das wirkt alles so wahr und so richtig und so romantisch, wenn Jesus das damals gesagt hat und man freut sich, dass er denen mal das Maul gestopft hat und so. Aber wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, was Jesus hier spricht, auch in unser Leben hinein, ist immer die Frage, zu wem zählen wir uns? Ja? Was nehmen wir wahr, auch in uns, an innerer Haltung? Echte innere Bedürftigkeit, so wie es offenbar bei den Zöllnern und Huren der Fall war, wird echten Glauben, wird echtes Vertrauen hervorbringen und es wird ein bußfertiges Herz hervorbringen, weil man verzweifelt auf die Hilfe Jesu angewiesen ist und weil man jede Chance ergreifen wird. Glaube ist Vertrauen in Gott, und auch ein bußfertiges Herz wird dort hervorgebracht werden, wo man sich auf Jesus wirft, weil man sonst keine Hilfe sieht und weil man die Chance ergreifen will, die er ihm gibt. Und genau durch diese Herzenshaltung hindurch bekommen wir Zugang zum Reich Gottes. Das ist eine der Türen, wie wir in sein Reich hineinkommen. Die Pharisäer, die dachten, dass sie ins Reich Gottes kommen durch ihre Abstammung von Abraham, Isaak und Jakob oder durch korrekte Lehrmeinungen, dass sie einfach die Dinge richtig verstehen und richtig das Gesetz richtig erfüllen. Aber so geht der Weg offenbar nicht ins Reich Gottes. Die Tür in sein Reich ist eine Herzenshaltung der Bedürftigkeit vor Jesus. Und dies wird dann echten Glauben und ein bußfertiges Herz hervorbringen. Alle Texte, die in der Bibel, also im Neuen Testament vor allem, beschreiben, wie man ins Reich Gottes hineinkommt, die deuten in eine ähnliche Richtung. Da merken wir, es geht immer um das Innere, was zu Gott ausgerichtet ist und was von Gott angesprochen wird. Ich will euch mal hier kurz 6 Punkte nennen, die im Neuen Testament direkt benannt werden, dass man so ins Reich Gottes kommt. Und wir merken, irgendwie hängen die auch alle miteinander zusammen. Das erste steht in 1. Thessalonicher 2, Vers 11 bis 12. Da steht, dass wir durch Berufung ins Reich Gottes hineinkommen. Keiner von uns könnte ins Reich Gottes hineinkommen, wenn wir nicht alle von Gott berufen werden dazu. Da heißt es, wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Das Erste kommt immer von Gott. Er hat uns berufen, und zwar, wie es hier steht, jeden einzelnen von euch. Wir sind berufen, ins Reich Gottes zu kommen. Und wir könnten gar nicht kommen, wenn nicht Gott den ersten Schritt schon längst gegangen wäre. Und wenn er das tut, wenn er uns anspricht, wenn er den ersten Schritt geht, was wird dann in uns im Idealfall entstehen? Liebe zu Jesus. Jakobus 2, Vers 5. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott, die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Diesen Text hatten wir vorhin schon. Er hat das Reich denen verheißen, die ihn lieben. Das heißt, wenn wir Jesus lieben, dann werden wir Zugang haben zu seinem Reich. Wir werden automatisch hineinkommen. Man, genauso wie, wenn man einen Menschen liebt, dann wird man in seine Nähe gezogen werden. Die Liebe wird uns anziehen. Und genauso in Bezug auf Jesus, die Liebe zu Jesus wird uns in seine Nähe und natürlich in sein Reich hineinziehen. Und wenn wir ihn dann lieben, na, was wird uns dann gar nicht mehr so schwer fallen? Dass wir Buße tun, dass wir umkehren. Matthäus 3, Vers 2, das hat Johannes der Täufer gesagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Kehrt um, damit ihr letztendlich bereit seid und Zugang habt zu seinem Reich. Also, wenn ich Jesus liebe, dann werde ich ihm gefallen wollen, so wie in jeder vernünftigen Ehe. Wenn ich meine Frau liebe, dann wird es mir nicht egal sein, wenn sie unter bestimmten Dingen total leidet, die ich tue oder die ich denke und sage und so weiter. Sondern es wird aus Liebe heraus, werde ich den Antrieb haben, umzukehren, ja, und in einer Weise zu leben und zu reden und zu denken, dass sie sich freut. Und mit Jesus natürlich dasselbe. Wenn ich Jesus liebe, dann ist Buße keine Pflicht, die ich aus einer Gesetzlichkeit heraus tue, sondern es wird mich dazu treiben, dass ich mit Jesus kompatibel sein möchte, dass ich zusammenpasse mit ihm, dass die Beziehung funktioniert. Gibt es viele Texte, wo dieser Zusammenhang zwischen Buße und Reich Gottes hergestellt wird oder wo gesagt wird, zum Beispiel im 1. Korintherbrief, im Galaterbrief oder im Epheserbrief, da wird jeweils aufgezählt, welche Dinge mit dem Reich Gottes nicht kompatibel sind. Nämlich Götzendienst und Unzucht und vieles, vieles andere mehr, was Paulus aufzählt und wo er sagt, darin ist das Reich Gottes nicht. Sondern, und dann zählt er auf, was Eigenschaften des Reiches Gottes sind, nämlich auch die Frucht, die der Heilige Geist hervorbringt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Barmherzigkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung und all das. Das sind Eigenschaften des Reiches Gottes und wenn wir ihn lieben, dann werden wir umkehren von diesen Dingen und werden damit auch den Weg begünstigen, dass sein Reich immer mehr Raum gewinnt unter uns. Und das Ganze, was da geschieht, das nennt man Wiedergeburt. Jesus nennt es so, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Er hat mit Nikodemus damals das Gespräch gehabt in Johannes 3, Vers 3 und die folgenden Texte lesen wir das, wo dieser Nikodemus ihn fragt und Jesus antwortet, wenn wir nicht von Neuem geboren werden, dann werden wir nicht ins Reich Gottes kommen. Er sagt dann, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Wenn nicht was neu geboren wird, und Nikodemus, er fragt auch nach, wie geht das denn? Kann ich denn in den Bauch meiner Mutter zurückgehen? Und wie ist denn das zu verstehen? Und Jesus sagt ihm dann das hier mit Wasser und Geist. In der Begegnung mit Jesus, da werden wir zu einer Wohnung Gottes werden. Wir haben das auch in dem Video vorhin ansatzweise gesehen. Er will in uns wohnen. Und das ist vergleichbar wie das, was neu geschaffen wird. Wenn jemand auszieht und wenn jemand Neues einzieht, da ist, also die Wohnung sieht danach auch aus wie eine neue Schöpfung. Als meine Frau damals eingezogen ist, wir geheiratet haben, sie eingezogen ist in meine Wohnung, habe vorher in einer WG gewohnt, mit jemandem, der ist gerade in Rente gegangen und der hat nur ein paar Tage die Woche dann mit in der WG gewohnt. Ansonsten war er selber verheiratet, aber war dienstlich halt mit in der WG. Er ist ausgezogen, meine Frau ist eingezogen, das sah danach völlig anders aus. Da ist die Wohnung von Neuem geboren, kann man sagen. Nicht, dass es vorher schlecht war, aber es war halt anders. Aber wenn das Reich Gottes in uns einzieht, wenn Gott in uns wohnt und wenn er was erneuert, dann ist das wirklich wie eine neue Schöpfung, wie neu geboren werden. Dann werden sich auch die Grundsätze unseres Lebens, die Grundpfeiler unseres Lebens neu ausrichten, neu orientieren. Noch zwei Faktoren, die den Weg ins Reich Gottes bahnen. Durch Gerechtigkeit. Und hier ist wichtig, es ist vor allem die Gerechtigkeit Jesu und nicht unsere eigene Gerechtigkeit. In Matthäus 5, Vers 20 heißt es, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keineswegs in das Reich der Himmel hineinkommen. Wie hat man denn größere Gerechtigkeit als die Pharisäer? Indem man noch korrekter die Gesetze einhält, wohl schwer, wird wohl schwer werden. Wenn das der Weg wäre und Jesus sagt hier, ihr werdet nicht ins Reich Gottes kommen, wenn ihr nicht die Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrefft in eurer Gerechtigkeit, sondern es ist die Gerechtigkeit Jesu, die für uns gültig wird, die für uns gültig ist, die uns von unserer Sünde reinwäscht. Seine Gerechtigkeit, die gilt für uns, wenn wir um seinetwillen leben und nicht um der Menschen willen. Das kommt dann auch in den Versen hier im Matthäus-Evangelium, dann in Kapitel 23, wo Jesus auch gegen die Pharisäer redet und er sagt, der Punkt ist, dass sie um der Menschen willen leben und nicht um Gottes willen. Wenn wir aber um seinetwillen leben, wenn es uns um ihn geht, wenn wir ihn lieben wollen, dann wird seine Gerechtigkeit unsere Schuld bedecken und wir werden gerecht gesprochen durch das Blut des Lammes, so wie es in der Bibel steht. Und dann noch ein Text, und der hat es natürlich auch in sich hier, also nicht ein Text, es gibt viele Texte dazu, und das ist der Faktor der Bedrängnis und der Verfolgung. Und hier ist es auch erstaunlich, wie viele Texte es im Neuen Testament gibt, die besagen, dass wir durch Verfolgung, durch Widerstände hindurch ins Reich Gottes kommen. Und das macht keinen Spaß, aber es ist wahr. Es steht zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, Vers 22, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Und da gibt es noch viele ähnliche Texte, glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel, das Bergpredigt, Matthäus 5 und viele, viele andere Texte. Wir gehen durch Widerstände hinein ins Reich Gottes. Wenn es so ist, dass ich das Reich Gottes aus einer Herzenshaltung der Bedürftigkeit heraus erschließt, so wie ich es vorhin gesagt habe, also wenn das eine Grundlage ist, um das Reich Gottes zu empfangen, dass wir ein bedürftiges, suchendes Herz haben, dann gibt es keinen schnelleren Weg, ins Reich Gottes hineinzukommen, als durch Widerstände und Verfolgung hindurch. Weil es nichts gibt, was uns so auf Jesus wirft und was unseren Hunger so auf ihn ausrichtet, dass wir es bei ihm stillen wollen, wie dass Menschen uns widerstehen. Zu diesem Punkt sagt die Bibel so vieles, das wäre eine Predigt für sich. Es macht auch keinen Spaß, das zu hören, aber es geht nicht anders. Der Punkt ist trotzdem zentral. Es gibt kaum einen schnelleren Weg, mit den Dingen des Reiches Gottes vertraut zu werden und vertraut zu sein, wie die Widerstände unseres Lebens. Bedrängnis, wie es heißt, wenn was unter Druck gerät. Wenn wir unter Druck geraten, dann wird das einiges aus uns herauspressen, so wie bei einer Ölpresse. Da wird es einiges aus uns rauspressen, was, kann man ganz verschieden interpretieren, aber auch das, was nicht reingehört. Aber es wird am Ende das bleiben, was wirklich Substanz hat. Das Reich Gottes offenbart sich uns zugleich durch Leid und durch Herrlichkeit hindurch. Und das ist ein Zusammenhang, der ist wichtig, den zu erfassen. Ansonsten wird unser Glaube immer schräg werden. Wenn wir einen der Bereiche außer Acht lassen und nur einen betonen, dann wird unser Glaube schräg werden, dann ist Raum für alle möglichen komischen Gedanken über Gott und die Welt. Das Reich Gottes offenbart sich durch Leid und durch Herrlichkeit hindurch beides. Also Jesus ist Löwe und Lamm zugleich. Das sind scheinbar Gegensätze, die wir menschlich schwer zusammenkriegen, aber wir müssen sie zusammenkriegen, wenn wir Jesus erkennen wollen und wenn wir sein Reich verstehen wollen. Wenn wir Teil von Gottes Reich sein wollen, dann müssen wir ein Verständnis für beide Seiten haben. Das Leiden mit Jesus und die Herrlichkeit Jesu, die auch in unser Leben hineinkommt. Und das eine kommt meistens erst durch das andere. Das Reich Gottes kommt immer zunächst in Schwachheit, bevor es seine Kraft entfaltet. Wenn wir in einer Herzenshaltung der Schwachheit vor Gott sind, dann werden wir seine Herrlichkeit erleben. Früher oder später auf unterschiedliche Weise. Jesus ist Mensch geworden, er hat seine Herrlichkeit aufgegeben, die er beim Vater hatte. Er ist Mensch geworden, wir feiern das jetzt zu Weihnachten. wie er in die Krippe gekommen ist und das, wenn man so die Krippenszene manchmal dargestellt sieht, das ist alles so sauber und romantisch. Also da fehlt manchmal nur noch der Adventskranz, der dort im Stall mit leuchtet. Aber wenn man sich das vorstellt, in welche niedrige, dreckige Umgebung Gott gekommen ist, erstmal überhaupt Mensch zu werden, nachdem die Menschheit längst verloren ist, muss man sagen, entscheidet er sich, Mensch zu werden. Und dann auch nicht nur, also er kommt dann nicht als König, er kommt nicht als erwachsener, ausgereifter Mensch, sondern er kommt als Kind völlig abhängig, in völlige Niedrigkeit und Abhängigkeit und nicht mal als besonderes Kind, was irgendwie in gute Verhältnisse hineinkommt, sondern also ein uneheliches Kind, muss man sagen. Ja, für Maria war das echt blöd, die ganze Geschichte, wo der Heilige Geist sie reinmanövriert hat. Und er kommt als uneheliches Kind in eine Gesellschaft, wo das ein sehr wichtiger Faktor ist. Er ist in einem Fressnapf, in einem Stall, umgeben von Tieren. Und die Leute, die zu ihm kommen als erstes, sind Hirten, also das einfachste Volk, und Magier aus einem fernen Land, wo man sich denkt, meine Güte, hätte er sich nicht paar frommere Fans am Anfang suchen können. Aber man hat das Gefühl, er kommt in absolute Niedrigkeit hinein. Und so beginnt Gottes Siegeszug auf dieser Welt. Und so beginnt sein Siegeszug meistens. Er gewinnt immer aus einer Position der Schwachheit heraus. Und wenn wir vertraut sein wollen mit seinem Reich, dann müssen wir lernen, was es bedeutet, aus einer Schwachheit herauszuleben. Bevor er seine Herrlichkeit demonstriert hat, ist Jesus in Schwachheit gekommen. Jesus hat am Kreuz gelitten, bevor er seine Auferstehungskraft vor der ganzen Welt demonstriert hat. Und er sagt uns, wer der Größte sein will, der sei aller Diener. Wenn wir gewinnen wollen im Reich Gottes, sage ich mal, dann müssen wir lernen, schwach zu werden und zu dienen. Wenn wir wollen, dass seine Herrlichkeit in unser Leben kommt und durch unser Leben hindurch leuchtet, dann müssen wir lernen, durch Widerständen und durch Verfolgung hindurchzugehen, dann müssen wir lernen, niedrig zu werden, auch vor der Welt und auch vor seiner Gemeinde. Und uns gegenseitig zu dienen und die unterste Position einzunehmen, denn da heraus wird sein Reich an Kraft und an Fahrt gewinnen. Und aus dieser Haltung heraus wird seine Herrlichkeit in unser Leben kommen und durch uns wirken in mächtigerer Weise, als wir es auf irgendeinem anderen Wege erreichen könnten. Gott gewinnt auf dieser Welt immer durch Schwachheit hindurch. Und seine Gemeinde, seine Braut, ist dazu berufen, auf dieser Welt mitten im Leben zu stehen, auch mitten im Dreck zu stehen, aber mit dem Haupt und mit dem Blick im Himmel. Mit dem Herzen bei Jesus. In der Welt, aber nicht von der Welt. Jesus, der betet so in Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, und da redet er davon, dass seine Gemeinde, seine Leute, die ihm anvertraut sind, sie sind mitten in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir als Christen, wir stehen mitten im Leben, mitten in den gesellschaftlichen Systemen, wo wir reingesetzt wurden von Gott, mit allem, was dazugehört, aber wir sind nicht von der Welt, sondern unsere Liebe, unsere Blickrichtung, die gilt Jesus. Er ist das Haupt und er ist erhaben über allen Schmutz dieser Welt. Er steht drüber. Von ihm her bekommen wir alle Kraft. Ich meine, als Stephanus gesteinigt wurde, als erste Steinigung in der jungen Gemeinde dort, die jungen Christen dort, und Stephanus wird gesteinigt und die Steine fliegen ihm ins Gesicht. Und was macht er? Er steht da und sagt, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes sitzen. Und er ist fasziniert und vereinnahmt von der Gegenwart Gottes. Das bedeutet es, in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt zu sein. Das ist verrückt. Und der war nicht auf Droge. Sondern er hat Jesus geliebt. Sein Herz hing an ihm, am Haupt, am Kopf seiner Gemeinde. Aber als Mensch war er dem ausgesetzt, was auf dieser Welt nun mal geschieht. So wie Jesus, er war innerlich beim Vater, aber mit den Füßen mitten auf dieser Erde. Und wenn ich Jesus nachfolgen will, dann werde ich mit dem Herzen bei ihm sein, aber mit den Füßen überall dort, wo er sein Reich aufrichten will, wo er seine Braut hinschickt, seine Gemeinde. Mit dem Kopf im Himmel und den Füßen im Dreck, so wie der Titel von heute das sagt. Und Jesus hat sich so viel Mühe gegeben, sein Reich zu erklären, das Reich Gottes immer und immer wieder zu predigen. Wir haben so viele Texte im Neuen Testament, wo es heißt, dass er über das Reich Gottes lehrte, wie das Reich Gottes ist. Und er hat viele Gleichnisse erzählt. Wir finden Gleichnisse über das Reich Gottes, das Unkraut des Feldes, das vom Senfkorn, vom Sauerteig, vom Schatz im Acker, vom Kaufmann und der Perle, das Netz im Meer, der Hausherr, der König, der Arbeiter im Weinberg, das große Gastmahl oder Hochzeitsmahl, das Aufwachsen der Saat, die anvertrauten Funde, die 10 Jungfrauen und so weiter und so fort. Und Jesus gibt sich eine Mühe, das Reich Gottes zu erklären, für die, die es erfassen können und für die, die es nicht erfassen können. Und hier nur nochmal zwei Texte. In Lukas 16, Vers 16, da heißt es, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Also, von Johannes dem Täufer an wird das Reich Gottes verkündigt und Jesus hat es die ganze Zeit getan. Und dann heißt es hier, nach der Auferstehung ist Jesus erschienen. Und was hat er getan? Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Wer hätte nicht gerne das gehört, was er da alles gesagt hat? Wie er redet über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Und ein Faktor, der dabei immer wieder eine Rolle spielt, ist die Frage des Dienens, des Schwachseins vor Gott, damit er sich verherrlichen kann durch uns hindurch. Und er hat diese Gleichnisse erzählt und gerade im Zusammenhang mit den Gleichnissen ist ein spannender Faktor zu beobachten. Nämlich, da ist was drin, was wir verstehen müssen, um das Reich Gottes ergreifen zu können. Ich lese mal vor Markus 4, Vers 11. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Das ist erstmal ein bisschen unverständlich. Er sagt zu seinen Jüngern, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, jenen aber, die draußen sind, also die nicht zum Reich Gottes gehören, wird alles in Gleichnissen erzählt. Das Reich Gottes ist ein Geheimnis, das steht hier erstmal. Ein Geheimnis, das muss einem offenbart werden. Ein Geheimnis ist was, da weiß ich nicht sofort, wie es geht. Und weiß nicht sofort die Antworten. Sondern es muss mir einer sagen, es muss mir einer offenbaren. Man kann es mit menschlichem Verstand nicht vollgültig erfassen. So klug wie man auch ist, aber die Prinzipien des Reiches Gottes werden teilweise eine Torheit sein, für uns und wir werden es in der Tiefe gar nicht erfassen können, solange wir auch mit menschlichem Sinn darüber nachdenken und dem nachforschen. Und hier merken wir es wieder, wir sind wieder darauf angewiesen, auf eine Haltung der Bedürftigkeit, der Unzulänglichkeit. Es muss einem offenbart werden, das Reich Gottes muss uns offenbart werden, damit wir darin leben können. Deswegen brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass die Prinzipien seines Reiches von der normalen Gesellschaft oft nicht vollends erfasst werden können. Man kann sich zum Vollidioten manchmal machen, wenn man nach den Prinzipien des Reiches Gottes lebt. Aber das braucht einen nicht zu wundern, weil wie sollen es andere denn wissen und verstehen? Weil es ist ein Geheimnis, was man nur in der Gegenwart Gottes verstehen kann, warum sein Reich so funktioniert, wie es funktioniert. Das Reich Gottes muss uns offenbart werden und auf eine geistliche Gesinnung treffen, sonst bleibt es uns verschlossen. Solange das nicht der Fall ist, kann man höchstens mit Hilfe von Gleichnissen noch eine Ahnung davon bekommen, wie das Reich Gottes funktioniert. Jesus hat dann trotzdem sich Mühe gegeben und es allen anderen versucht zu erklären, durch Gleichnisse hindurch. Aber das Reich Gottes zu erfassen, hat eben nichts mit besonders viel Intelligenz zu tun, sondern mit Vertrauen. Mit Glauben, was geweckt wird in uns. Deshalb ist eben das Evangelium wirklich für alle Menschen da und auch für alle Menschen geeignet. Auch für Kinder, auch für Behinderte, auch für Demenzkranke, Menschen aller Generationen, wie viel ich auch erfassen kann oder nicht erfassen kann, das Reich Gottes, an einer Stelle heißt es noch, ist nicht in Worten, sondern in Kraft. Es kann sein, ich verstehe die Worte nicht, nicht wirklich. Die Worte, die hier erzählt werden, die Worte, die ich in der Bibel lese, und trotzdem kann es sein, dass ich Teil des Reiches Gottes bin. Dass ich Teil seiner Familie und seines Reiches bin, obwohl ich kognitiv viele Dinge nicht erfassen kann. Das Evangelium, die frohe Botschaft, ist für alle Menschen, wie schlau die auch sein mögen oder eben auch nicht, wie gesund oder wie krank sie sein mögen, aber das Evangelium ist zu erfassen in einer Weise, die von unseren Fähigkeiten und unserem Verstand unabhängig ist. Sondern es ist ein Geheimnis, was uns offenbart wird. Der Zugang dazu, der geschieht nicht zuerst über sachkundiges Verstehen, sondern über den Geist. Es ist ein geistliches Geschehen, das Reich Gottes zu erfassen. Deshalb, und damit setze ich zur Landung an, deshalb sagt Jesus auch, dass wir wie Kinder werden müssen, damit wir das Reich Gottes erfassen können. Und das sagt er mehrfach. Er stellt die Kinder in den Raum, hier Markus 10, Vers 14 und 15 zum Beispiel. Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Es gehört ihnen. Also das ist ein starker Begriff, ja. Nicht nur solche dürfen auch reinschauen ins Reich Gottes oder solche kriegen auch Anteil am Reich Gottes, sondern das Reich Gottes gehört den Kindern, sagt er. Sie besitzen es förmlich. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Knallharte Abfuhr, die er hier erteilt. Wer nicht wird wie ein Kind, wer es nicht aufnimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Punkt. Und dann Matthäus 18 zum Beispiel, noch als Ergänzung hier, ab Vers 5. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Und wieder haben wir es. Schwachheit und Niedrigkeit ist der schnellste Weg zur Herrlichkeit. Die Einfachheit eines Kindes, die Unbefangenheit, die Schlichtheit, mit der die Kinder einfach zu Jesus gekommen sind, obwohl es Haufen Gründe gegeben hätte, da ein bisschen mehr Zurückhaltung zu wahren und irgendwie so Etikette hochzuhalten. Und die Kinder sind einfach gekommen. Die Jünger haben versucht, sie noch abzuhalten und sie kommen einfach zu Jesus. Sie kommen in ihrer Sehnsucht zu Jesus, weil sie merken, dass von ihm was ausgeht, was sie brauchen und was sie wollen. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht so werdet, ihr werdet das Reich Gottes nicht sehen und nicht ergründen. Und bei diesem Thema sind wir im Grunde voll bei Weihnachten angekommen. Wir sind in der Adventszeit gerade. Dieses Prinzip des Reiches Gottes wird immer und immer wieder deutlich, wie Jesus gekommen ist in die Niedrigkeit und Schwachheit hinein und dadurch das Reich Gottes aufgerichtet hat und seine Herrlichkeit gekommen ist. So wird auch Gottes Herrlichkeit und die Dinge seines Reiches, die werden in unser Leben kommen, in einer Position der Niedrigkeit, des Dienens und der Einfachheit. Und ich will einfach zum Schluss noch ein paar Verse aus dem Philipperbrief wirken lassen, Philipper 2 ab Vers 7, Christus-Hymnus, wo von Jesus hier die Rede ist und wo genau nochmal dieses Prinzip des Reiches Gottes in fantastischer Weise deutlich wird, Philipper 2 ab Vers 7. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und jetzt kommt die Wende. Darum, weil er das getan hat, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. So geht grundsätzlich der Weg seines Reiches. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wer dient, dem wird gedient werden. Wer sich hingibt um Jesu Willen, der wird erhöht werden, der wird eingesetzt werden in seinem Reich, der wird belohnt werden in diesem und im zukünftigen Leben, so wie es heißt. Also da heißt es, sagt Jesus, wer was aufgibt, ja, um meinetwillen, es wird ihm vielfach zurückerstattet werden in dieser Welt und in der zukünftigen Welt, das ewige Leben. Deshalb ist es nichts Ungewöhnliches, wenn seine Braut, seine Gemeinde, zuweilen im Dreck und in der Niedrigkeit wiedergefunden wird auf dieser Welt. Entscheidend ist, dass sie mit dem Kopf verbunden bleibt, der erhaben ist über alles Leid, über alle Konflikte und über alles Kaputte dieser Welt. Solange das der Fall ist, solange wir auf ihn schauen, so wie es heißt, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht, wenn wir mit dem Blick zu Jesus hin leben, dann werden wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen und sein Reich wird sich ausbreiten in unserem Umfeld. Christsein ist ein Leben zwischen diesen Welten, zwischen Himmel und Erde. Deswegen beten wir, dass sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir sind so das Scharnier zwischen Himmel und Erde, zwischen diesen Welten. Das kommt in uns und in der Gemeinde Jesu kommt das zusammen. Das ist sein Reich dann. Mit dem Herzen bei ihm und bei den Menschen. Also das ist ja, und das jetzt als allerletzter Gedanke, dann ist Schluss. Das ist das höchste Gebot, was Jesus sagt. Was ist das höchste Gebot? Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, also mit allem, was uns zur Verfügung steht. Das ist also der Blick, der gen Himmel geht, wo wir verbunden sind mit seiner himmlischen Welt. Und das andere aber ist dem gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und hier merken wir, wie diese Welten zusammenkommen, Himmel und Erde, Gottheit und Menschheit. Und da, wo sich das trifft und wo der Strom vom Himmel auf die Erde geht, durch unser Leben und durch unsere Gemeinden hindurch, dort das Reich Gottes. Das ist das Reich Gottes, wie es unter uns Gestalt gewinnt. Und ich bin gespannt, wie wir es noch erleben werden, persönlich und auch in unserem Umfeld. Gott schenke es uns. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du in der Lage bist, uns dein Reich zu erschließen, aufzuschließen, uns da hinein zu befördern und uns die Türen zu öffnen. Danke, dass wir berufen sind zu deinem Reich und zu deiner Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du uns hineinnimmst in dein Wesen, in deine Welt, in deine Realität. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir lernen, so zu leben wie du. Dass wir das wollen, dass wir uns selbst erniedrigen wollen, Jesus. Und wir wollen dem glauben, was du sagst, dass wir durch unsere Schwachheit hindurch erleben werden, wie du dich verherrlichst in unserem Leben. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass du uns krisenfest machst, dass du uns fähig machst, Bedrängnis und Verfolgung in Kauf zu nehmen, in welcher Form auch immer uns das im Alltag und in den großen Lebensphasen geschieht. Jesus, wir wollen es annehmen um deinetwillen und wir wollen darin leben um deinetwillen. Und wir wollen aber auch sehen, wie du dich verherrlichst und wie du dein Reich baust, auch um deinetwillen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du neu eine Liebe zu dir wächst in uns, dass wir uns nach dir sehnen, nach deinem Reich, nach deiner Gerechtigkeit. Ich bitte dich, Herr, dass wir bereit sind, dir nachzufolgen, egal an welchen Ort du uns schickst und an welchem Ort du uns vorangehst. Jesus, wir wollen deine Jünger sein, wir wollen mit dir leiden und wir wollen mit dir deine Herrlichkeit und dein Reich sehen, wie es kommt, wie dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch hier, auch heute, auch in den nächsten Wochen und Jahren wollen wir sehen, wie dein Wille geschieht in unserem Umfeld. Wir erbeten es von dir, Herr. Amen.